Ihr hört, Zeit ist relativ. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Diesmal mit dabei der Alex. Hallo Alex.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Und der Erik.
Hallo.
Und damit wird diesmal das Team schon perfekt. Sind ja auch nur drei Serien, was braucht man denn? Vier Mitglieder. Also wir haben diesmal wieder drei Serien ausgesucht, wo wir am Anfang nicht so recht wussten, worauf wir uns einlassen, aber dann letztlich dann doch feststellen mussten, zumindest 66,6% des Teams, dass die doch gar nicht so schlecht sind und man sich doch im Großen und Ganzen doch alle angucken kann. Es geht um Westworld, Travelers und Timeless, wobei der ein oder andere aufmerksame Hörer feststellen wird, dass Westworld bereits ein Film war, aber vor, Erik, wie lange ist es her? 30 Jahre?
1973 ist der erschienen.
Also fast 40 Jahre oder über 40 Jahre her. Also, ihr merkt, in Hollywood, beziehungsweise über den großen Teich, wird doch das ein oder andere nochmal neu aufgegossen und mal gucken, ob das entsprechend etwas ist, was sich lohnt anzuschauen. So, dann haben wir an News nicht allzu viel. Eine Sache, eine Serie, die Erik und Alex eigentlich ganz gerne geguckt haben. Genau, du hast eine Serie, wo ihr euch beide drauf gefreut habt und im Gegensatz zum Alex, du hast sie schon gesehen. Die Rede ist von Top Gear. Ist das immer noch so Top Gear? Das heißt auch wie anders jetzt,
oder? Nee, steht ja da, The Grand Tour.
The Grand Tour, was früher Top Gear war und was da irgendwie gecancelt worden ist, weil ich glaube, irgendeiner von denen hat irgendwas nicht ganz so...
Jeremy Clarkson ist rausgeschmissen worden.
Angebracht ist gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, ich gucke das Ding nicht, aber es ist angelaufen und Erik, du hast die erste Folge gesehen.
Also Top Gear ist ja immer noch die erfolgreichste Serie momentan auf unserem Planeten. Also nicht, oder doch, ist ja Scripted Reality, wenn man es so nennen will. Ist etwas banal zu beschreiben als Autoserie, wird der Serie nicht ganz gerecht, sondern es geht eigentlich um drei Typen, die Spaß haben an Autos, aber auch viel durch die Welt reisen, ja, Länder entdecken, teilweise sich mit irrwitzigen Challenges gegenseitig herausfordern, was weiß ich, irgendwelche, jeder hat, bekommt irgendwas zur Verfügung gestellt und muss daraus ein schwimmfähiges Auto bauen, was einmal durch einen Kanal schwimmen kann oder irgend sowas. Und dann werden die ziemlich einfallsreich und ja, ziemlich coole Serie, Top Gear. Und jetzt The Grand Tour ist ja jetzt die erste Folge bei Amazon Online gegangen, Amazon Video. Ist wieder voll das Feeling da, sind ja die drei wieder dabei und die werden wohl, die haben schon Ausschnitte veröffentlicht von weiteren Folgen, die machen sehr viel Lust auf alles, was da noch kommt und ich kann es nur empfehlen. Also wer Top Gear ein bisschen gemocht hat, der wird Grand Tour auch auf jeden Fall mögen.
Gibt es da jetzt einen Unterschied? Also gibt es was Neues an Konzept oder ist es im Prinzip das Gleiche, was es vorher auch schon war, nur nochmal jetzt bei Amazon oder unter dem Deckmantel von Amazon? Die machen ja unheimlich viel Werbung. Ich habe letztens ein paar Pakete bekommen, da war selbst dieses Packpapier, ich weiß das, dieses Pappklebeband drumherum mit Werbung für dieses Grand Tour versehen worden.
Na, guck da ruhig mal rein, obwohl natürlich die erste Folge, da wird sehr viel Fanservice betrieben. Es ist halt, ja, du sagst, ist es wieder das Gleiche.
Also die Frage, nicht, ist es wieder das Gleiche?
Bei der Serie hat sich sowieso nie eine Folge der anderen Folge geglichen oder so, dass du sagen konntest, ja, am Anfang kriegen sie immer ein neues Auto zum Testen, dann testen sie ein altes und dann machen sie das. So ist es ja nicht. Es sind einfach drei Typen und die machen irgendwas mit Autos. Irgendwie abgefahrene Sachen und die sind irgendwo in der Welt unterwegs. Du kannst halt nie sagen, was da jetzt passiert in der nächsten Folge. Mhm. Mal sind sie bei einem Stockcar-Rennen, mal sind sie bei einem Destruction Derby, mal testen sie, was weiß ich, steigt einer mal ein Formel-1-Auto und probiert das aus und dann haben sie auch immer wieder Prominente da, die irgend so ein ganz billiges, meistens koreanisches Auto irgendwie um so einen Parcours rumfahren müssen und dann nehmen sie die Zeit und welche Prominente dann am schnellsten ist, gibt es dann so eine Rangliste. Ja, ansonsten ist alles, ja, also wie gehabt, also der normale Wahnsinn.
Okay, also du sagst Daumen hoch für alle Fans der ehemaligen, damaligen Serie, sollen unbedingt hier mal reingucken. Wie gesagt, wer Amazon Prime hat, kann da ja auch kostenlos einfach mal Probe schauen. Gibt's auch diverse
Trailer. Bei Amazon haben bis jetzt 818 Leute eine Rezension geschrieben, obwohl das erst seit ein paar Tagen online ist. Und von 818 Rezensionen haben 749 davon 5 Sterne gegeben.
Es lohnt sich also doch mal reinzugucken.
Ich glaube, die haben auch sehr, sehr viel Geld damit verdient. Ne? Also die Jungs sind mehr als durch.
Keine Ahnung.
Erfolgreiche, weltweit erfolgreiche, sehr, sehr erfolgreiche
Serie. Guck's dir mal an, Daniel.
Okay,
also vielleicht guck ich mal. Aber ich glaube, wenn man nicht so auf Autos...
Aber sind ja auch die coolen Typen
nicht,
da.
Ja, aber wenn man sich nicht so interessiert dafür, dann ist es aber nichts. Es wäre so, als wenn wir uns jetzt, keine Ahnung, für... Tja, Comics, sage ich mal, was angucken. Ne? Also das ist einfach so. Ne? Wenn du dich so für Autos interessierst, dann wirst du auch nicht so den Zugang für haben. Obwohl die sehr, sehr schöne Reiseberichte auch machen. Ne?
Zum genau, das meine ich. Also ich bin ja nun auch nicht gerade so der Wahnsinns-Auto-Freak. Hey, ich fahre ein Opel Astra Kombi, also von daher. ich finde die Serie auch trotzdem ziemlich cool. Also ich mag auch Autos da, wenn ich irgendwo mal einen Mietwagen oder so oder einen Firmenwagen. Geht schon. Und hier gerade in Stuttgart und so, wie kann man da Autos nicht mögen, aber. Ah, nee, mir geht's nicht so sehr um die Autos, einfach die coolen Sprüche, die teilweise ablassen, die Prominenten, die da sind und eben die Reiseberichte, wenn sie irgendwo unterwegs sind, ist einfach voll geil. Wenn sie irgendwo, was weiß ich, durch die Anden fahren mit irgendwelchen SUVs, um die mal zu testen, ob die da auch gängig sind und sind dann irgendwie in übelster Höhe und ohne Sauerstoff und so und sind da so halb im Delirium und kurven da rum und so. Das ist schon cool. Guck's dir mal an, Daniel.
Okay. Ich werde mal reinschauen. Na gut.
Kostet ja nichts, ist ja mit drin.
Ist ja quasi kostenlos.
Werbischer Ansatz.
Wo ist ja teurer geworden, da muss man ja auch mal erwähnen, dass irgendwie, was kostet Amazon Prime?
Da muss man mehr gucken jetzt, mehr gucken.
Ach, mehr gucken, muss man weggucken, muss man aufgucken quasi. Oder mehr bestellen, ja eins von
mehr beiden, rausholen aber. Aus dem Ganzen, weißt du, da muss man wieder mehr gucken.
Also, damit sich lohnt hinten raus. Dann kommen wir zur ersten Serie und das ist eine, wir hatten es gerade gesagt, aus dem Jahr 73 gab es einen Film, Westworld, der Autor war damals Michael Crichton, ich weiß gar nicht, ob das sein erstes großes Ding war, gefühlt irgendwie dann schon, ich weiß es nicht, relativ populär gewesen für seine Zeit, weil so ein bisschen Vordenker, Science-Fiction, Western und das ist jetzt in eine neue Serie gegossen worden, HBO natürlich, sehr, sehr hochwertig produziert, so viel kann man schon vorweg sagen. Ist mittlerweile auch, und das nehme ich dir vielleicht mal vorweg, Erik, du wirst die Serie gleich vorstellen, schon auch für eine zweite Staffel verlängert worden. Also es wird in der ersten Staffel 10 Episoden geben und in der zweiten Staffel 10 Episoden geben. Und worum es denn nun eigentlich dabei geht, das wird uns Erik kurz sagen.
Ja, das Ganze, wie du schon richtig gesagt hast, basiert auf dem alten Westworld-Film von 1973. Michael Crichton hat ihn damals nicht nur geschrieben, sondern er hat sogar Regie geführt mit Yul Brynner in der Hauptrolle. Und den habe ich damals, natürlich nicht 73, irgendwann später habe ich den mal gesehen gehabt, war ziemlich begeistert davon, richtig gut.
Hättest du sagen müssen, war ich damals in der Sneak und habe den gesehen.
Dargestellt, nee, ich bin ja erst später geboren, also von daher... Kann ich da nicht in der Sneak aus dem
Bis der im Osten angelaufen ist, warst du volljährig.
So, ich glaube, sowas lief nicht im Osten. Also
ich weiß gar nicht, keine Ahnung.
Auf jeden Fall gab es nicht nur den Film, sondern es gab noch eine Fortsetzung, die hieß Future World. Da haben sie quasi so eine Zukunftswelt gebaut. Also nicht nur Wilden Westen, sondern Zukunftswelt. Und es gab auch eine Fernsehserie damals schon, die sie versucht haben, die hieß Beyond Westworld. Die ist aber nicht erfolgreich gewesen. Die ist dann irgendwie nach kurzer Zeit abgesetzt worden. Jetzt natürlich die neue Serie. Und hier, ja, die heißt ja auch wieder Westworld. Ich hätte mir eher gewünscht, wenn sie eine Serie draus machen, dass sie das Future World-Thema aufgegriffen hätten. Oh, okay, was habe ich schon zu sagen hier? Also nehmen wir Westworld. Also die haben das Wilde Westen-Thema aufgegriffen. Einer der Produzenten ist auch zum Beispiel J.J. Abrams, der da im Hintergrund mitgewirkt hat. Daher kann man schon eine gewisse Qualität da erwarten. Und wer spielt hier mit? Die Hauptrolle und also eine der Hauptrollen oder der bekannteste Person, würde ich fast sagen, ist Anthony Hopkins, der hier mitspielt. Der spielt nämlich den Parkgründer. Wir lernen relativ schnell jemanden kennen, wo wir dann aber feststellen, er hat eigentlich gar nicht so wahnsinnig die Hauptrolle. Das ist James Marsden. Und Evan Rachel Wood spielt noch mit. Die spielt so eine Rangers Tochter, Dolores heißt die. Ed Harris spielt noch mit, so einen ganz dubiosen, skrupellosen Mann, der schwarzen Sachen trägt und
du kennst doch den Film. Gibt es seine Rolle in dem Film auch schon so? Also nee, ich bin mir auch nicht ganz sicher, anders. Was der eigentlich momentan darstellt.
Der Film, ist ganz anders.
Okay.
Irgendwie. Also gefühlt sind halt da die in dem Film ist es so, da sind halt die Roboter, sag ich mal, die Androiden in dem Park. Und das Ganze ist halt, wie man es von Michael Crichton vielleicht von Jurassic Park her kennt, das ist halt ein Park, der ist irgendwie zu und da sind die halt drin und Da kannst du halt von draußen rein. Es sind halt keine Dinos, sondern eben Leute im Wilden Westen. Und dann geht halt ein bisschen was schief, dass sich eben die Androiden-Bewohner dieses Parks gegen die Besucher wenden. Mhm. Ja, also, und das ist eigentlich so die Story, ähnlich wie Jurassic Park halt. Ne?
Also schon Richtung eher Amusement Park, also schon.
Genau, also okay. du fährst dahin, steigst da aus, wie in so einem Vergnügungspark, und dann gibt es halt da die leichten Mädchen des Wilden Westens, mit denen dich da vergnügen kannst oder irgendwelche Shootouts machen kannst mit irgendwelchen Revolverhelden und so, und da ein bisschen Wilden Westen erleben kannst. Oder du kannst halt ganz einfach da vor dich hin mit deinem Pferdchen reiten oder sowas und einfach den Wilden Westen spüren und in den Film jetzt. Und hier, ja, der Film, also prinzipiell hat er natürlich denselben Ansatz, dass da diesen Park gibt und diese Welt, aber es ist noch ein bisschen, ich finde es ein bisschen Truman Show mit drin, weil irgendwie die Bewohner selbst, diese Androiden, die wissen irgendwie gar nicht, dass sie da in so einer abgeschotteten Welt leben, und als einer mal der Vater von der Dolores findet dann mal so ein Foto, was irgendwie wahrscheinlich ein Tourist im Sand verloren hat, und man sieht dort eine Frau, die in einer Großstadt
lass es mal New York sein, vor so einer Kulisse.
Ja, in irgendeiner Großstadtkulisse da fotografiert wurde, und er stellt sich halt, was soll das sein? Also er kennt das ja überhaupt nicht, weil irgendwie gibt es ja für ihn nur das, also dieses Westworld, wo sie leben, und das ist für die ja irgendwie die ganze Welt, also sie kommen ja da auch nicht raus. Und dann beginnen halt manche zu zweifeln. Dazu kommt noch, dass die Parkbetreiber ein Update fahren in der Betriebssystemsoftware der Androiden, was es möglich machen soll, dass sie quasi ein bisschen empathischer werden, auch selber Sachen lernen und mitnehmen, und damit die halt noch menschlicher werden. Und das führt dann halt auch dazu, dass manche von diesen Androiden eben da doch ein bisschen mehr ins Grübeln kommen über ihre aktuelle Situation und ob das dann alles mal so gut geht, ne, das ist dann auch fraglich, und sonst würden sie ja keine Serie draus machen, wenn das alles Friede, Freude, Eierkuchen, heile Welt wäre. Und so passiert es dann auch. Also man sieht dann, der Programmierer, der alarmiert dann auch mal den Anthony Hopkins, dass da bei einigen Androiden wohl zu komischen Abweichungen gekommen ist. Und sie setzen aber das Update dann trotzdem um. Und von da an beginnt es so ganz leicht zu entgleiten, diese Situation. Also sie haben nicht mehr so richtig die Kontrolle über die Androiden und passieren ein paar komische Sachen. Die beobachten.
Wobei das ja ganz kurz zum Teil, glaube ich, auch von dem Entwickler, also Anthony Hopkins ist quasi so dieser Lead-Programmierer, der für die KI, also die künstliche Intelligenz, verantwortlich ist. Und der hat irgendwie, zwischen den Zeilen kam es bei mir zumindest so an, auch das Bedürfnis, dass diese Gehirne oder diese Programme halt Fehler machen und dadurch halt immer menschlicher werden und in gewisser Weise lernen. Also es ist nicht ganz auszuschließen, dass das schon von dem Entwickler so beabsichtigt war, aber halt vielleicht sich eine etwas zu krasse Richtung entwickelt hatte. Mhm. Oder hast du das irgendwie anders aufgefasst?
Nee, genau so, ja. Ja, das Ganze spielt halt in dieser Western-Welt und da passieren halt ganz komische Sachen. Wir blicken halt hinter die Kulissen. Ich habe erstmal nur die erste Folge geguckt, hat mir aber ziemlich gut gefallen. Also ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich finde halt gut, dass sie sich nicht, dass sie nicht den Film so 1:1 irgendwie kopiert haben und irgendwie versucht haben, bestimmte Personen nachzubilden, die da drin waren in dem Film. Ich finde es wirklich gut, dass sie da eine eigene Handschrift gefunden haben, und macht sehr viel Spaß, das anzuschauen. Ist ein bisschen spannend, ein bisschen witzig, ein bisschen interessant und irgendwie ein cooles Komplettpaket, finde ich.
Was reizt dich eigentlich am meisten an dieser Serie momentan?
Weiß nicht, so der Konflikt an sich, wie der sich so langsam hochschaukelt, wie der so die Androiden langsam begreifen, dass da vielleicht doch irgendwie was komisch ist, und andererseits, wie dann die anderen versuchen, da ja, das irgendwie vielleicht irgendwelche Zeichen zu erkennen und irgendwie gegenzusteuern und so. Dieser Konflikt, auf den das so zuläuft, das finde ich irgendwie ganz spannend mit anzusehen. Und ist auch wirklich richtig gut gespielt, finde ich.
Ist ja bei mir ähnlich. Also ich habe ja auch so dieses Gefühl, dass der Vordergrund natürlich so diese ganze Effekthascherei im Hintergrund. Also HBO hat das, wie du schon sagtest, sehr, sehr hochwertig produziert. Man hat so das Gefühl, man ist wirklich in dieser Welt mit drin, und auf der anderen Seite aber auch so diese Kontrolle. Ebene dieser Welt, die ist dann von dem, wie es gemacht ist, also von der Umsetzung her gut gemacht. Dann hast du auch diesen Obendraufblick, so computeranimiert auf diese ganze Szenerie. Das macht die ganze Sache schon gut. Und die Schauspieler sind in meinen Augen wirklich auch erstklassig. Ich finde gerade so diesen auflösenden Twist ganz am Ende. Also wir haben einen weiblichen Charakter, den wir im Prinzip die ganze Pilotfolge mehr oder weniger verfolgen, wo sich dann hinten herausstellt, dass sie eine der ersten KI-Entwicklungen ist. Und da gibt es eine Kleinigkeit am Ende, die innerhalb dieser Serie schon angesprochen wird, wo man merkt, aha, mit der wird es in den späteren Folgen noch einiges auf sich haben. Also die ist vielleicht dann doch von der geistigen Wahrnehmung oder von der Selbstverantwortlichkeit doch um einiges weiter, als man das so ahnt. Und das macht die Sache so reizvoll, dass eben diese Kluft dieser Maschinen, in Anführungszeichen, also dieser Roboter halt dann doch menschliche Züge bekommen und innerhalb gewisser Parameter auch wirklich frei agieren können. Und ich glaube, dann dieser, ja, ich weiß nicht, ob das von bei Crichton auch schon so beabsichtigt war, eben so diese allexistierende Frage, wann wird quasi ein Bewusstsein also so geschaffen, dass es halt wahrnehmbar ist, beziehungsweise das ist, was Menschlichkeit ausmacht und so. Die sind ja irgendwie kurz davor, die werden immer weiterentwickelt, die kriegen so kleine Ticks, die kriegen eine besondere Programmierung, die bekommen, werden dann immer raffinierter in ihrer Art und Weise, bis sie eben dann plötzlich anfangen, selber, ja, Gefühle oder eigene Handlungen oder Emotionen zu entwickeln. Und das ist zwar im Piloten noch nicht ganz so ausgeprägt, da ist dieses Fehlverhalten noch im Vordergrund, aber man hat irgendwie das Gefühl schon, dass das schon in diese Richtung geht und das macht den großen Reiz aus. Hinzu kommt, dass da einige, für mich zumindest bekannte Schauspieler dabei sind. Eine normale Mitarbeiterin, die also im richtigen Leben Shannon Woodward heißt, die hat bei Raising Hope mitgemacht. Das war so quasi dieser, ja, möchte gern Ersatzmutter in der Serie. Fand ich toll, die zu sehen. Und eine andere Schauspielerin, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wie heißt denn die? Sitze Babette Knutzen, die bei Borgen mitgespielt hat, die Premierministerin war, Alex. Die ist die technische Leiterin dieser ganzen Einheit dort. Ist dir das aufgefallen? Oder kam dir die ein bisschen bekannt vor?
Die ist mir wirklich in der Tat bekannt vorgekommen. Aber jetzt, wo du sagst, hast du recht.
Bei Borgen jedenfalls. Daher kennen wir sie. Und ich fand auch Ed Harrison hat das Ganze wirklich großartig gemacht. Der ist zwar, ich weiß nicht, ob der für diese Rolle, also doch sehr faltig, sehr in die Jahre gekommen, aber der spielt so diesen dunklen Reiter, der da so ein bisschen den Outlaw irgendwie spielt, aber der halt, und das ist die Besonderheit, auch eine real existierende Person ist. Also alle real existierenden Personen sind dort quasi narrenfrei, die können diese KIs, also diese Roboter erschießen, aber umgedreht können sie nicht erschossen werden. Also da gibt es so einen Mechanismus, der das eben verhindert. Auf der anderen Seite, wie Erik schon angedeutet hat, gibt es natürlich auch diese Interessen der Entwickler, den Park immer realistischer zu machen. Auf der anderen Seite muss man aber auch dann den nicht zu realistisch machen und unter Kontrolle halten. Und während das am Anfang bei Westworld, also wirklich so ein, man muss ja sagen, der Pilot geht über eine Stunde, glaube ich, also so ein wenig in Richtung Wild-West-Idylle geht, entwickelt sich dann doch so nach 10 Minuten, Viertelstunde, merkt man, worum es denn tatsächlich geht. Und das macht einen großen Reiz dieser Serie aus. Und man hat auch so dieses, diesen täglich grüßt das Murmeltier, diesen Effekt. Also man merkt halt, dass die in so einem vorprogrammierten Szenario leben und arbeiten. Also die Tochter, die steht immer wieder auf, dann kommt der Liebhaber kommt wieder immer ins Bild irgendwie und es wiederholt sich alles bis auf Kleinigkeiten, die sich dann doch hier und da so ein wenig ändern. Mir hat sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß noch nicht, ob ich es komplett durchgucken werde. Was ich immer interessant finde, aber das ist irgendwie bei jeder HBO-Produktion so, dass es eben, weiß nicht, HBO auch dafür bekannt ist, dass sie doch nackte Haut zeigen. Also dass das auch so prominent dann immer gemacht wird. Nicht wie bei uns so immer zufällig nebenbei, sondern dass es da wirklich große Einstellungen gibt, eben wo diese Roboter eben dann nackt da sitzen, warum auch immer. Oder dann auch die Prostituierten in der Wildwest-Szenerie.
Da brauchen wir doch keinen Grund dafür, dass die da nackt sitzen, oder?
Nee, die sind nackt, aber die ich meine, alle sind sie angezogen, aber wenn sie dann dort quasi in der Endkontrolle
halt
sind, bevor sie losgeschickt
halt
werden.
Das ist eine Maschine.
Ja.
Ich meine, das ist verklemmt.
Ja, das mag ja sein.
Du ziehst doch einem Roboter in der Fabrik auch nicht einen Pullover an oder irgendwas.
Du kriegst ja ein schönes gehäkeltes Etwas. Nee, aber ich fand es halt irgendwie, also ich finde es bei HBO immer, also fällt es mir besonders auf, dass es dann so bewusst als, ich sage es mal, Stilmittel in die Serie mit eingebracht wird, wo es gar nicht hinpasst. Aber Gott.
Was ich noch gut fand, ihr habt es vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, da ist ja manchmal so Western-Musik zu hören. Das ist, weiß ich nicht, auf welchem Instrument das gespielt wird, ob das eine Gitarre ist oder irgend sowas.
Oboe.
Eine was? Eine Oboe? Nee, eine Oboe bestimmt nicht. Das ist irgendwas, ein Saiteninstrument. Vielleicht auch wie so eine Art Ukulele oder irgend so ein Mischmasch da, irgendwas Western-mäßiges. Und die spielen relativ moderne Sachen. Aber zum Beispiel Fear the Reaper haben sie das eine Mal gespielt oder Black Hole Sun haben sie gespielt, was ja relativ moderne Songs eigentlich sind. Aber dadurch, dass sie das so mit dieser Western-Gitarre und das war so in dieser Zeit und irgendwie hat das alles, klang das irgendwie so abgefahren. Ne? Ja, ist gerade überlegt. überlegt, hey, was ist das? Kennst du irgendwoher? Und dann, ach ja, das ist doch Black Hole Sun. Aha, okay.
Nee, das stimmt. Also die hatten da wirklich, das wird ja nicht mal komplett angespielt, sondern nur so dieser, diesen Hauptphrase, wie man das nennt. Und das war schon gut gemacht. Also die Musik stimmt, die Schauspieler stimmen. Eine sehr kompakte, gute Serie. Alex, hat es dir gefallen?
Nee, überhaupt nicht. Nee, also ich kann mich da eigentlich auch noch anspuren. Eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich war am Anfang auch ein bisschen verwirrt, was es eigentlich alles soll, weil doch du kommst ja dann, was da dann ins kalte Wasser geschmissen, als gar nicht so richtig, was da eine Phase ist. Gut, glaube, das wird dann halt mit den nächsten Folgen ein bisschen abappen, weil dann er weiß, worum es geht. Aber auch sagen, also sehr, sehr hochwertig gemacht. Also wieder mal eine sehr teure Produktion bestimmt. Also das ich werde hier auf jeden Fall weitergucken, weil es mich doch sehr irrt und einfach, wie du schon gesagt hast, die Schauspieler da einfach wirklich sehr klasse spielen und müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Also ich bin gespannt, was die da noch draus drehen, ne? Also für eine Ja.
Läuft das eigentlich mittlerweile auf irgendeinem deutschen Bezahl-TV irgendwie an? Weil HBO-Serien kommen dann relativ zeitnah.
Bei Sky ist das doch drin, oder?
Ja, aber erst nur im Select und irgendwie im To-Go und im Februar dann erst im
normalen. Aber man kann es halt kaufen, meinte ich, ja. Also wenn man es schon sehen kaufen will.
Kann man schon, aber wenn man das Sky schon hat an sich, dann erst nächstes Jahr Februar für Lau, also für schon im
für Umme.
Abo drin. Im Abo.
Also Umme. Wir können es sehr empfehlen, wenn ihr auch die Bewertung anschaut. Wir sind uns ziemlich einig, eine hochkarätige Serie. Wie gesagt,
Go steht hier Flatrate. Ist eine Flatrate verfügbar. Staffel 1.
Bei To Go wahrscheinlich, oder?
Nee, Sky Go.
Na gut. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Serie des Podcastes und das ist Travelers. Und da bin ich darauf aufmerksam geworden, weil dort einer meiner Lieblingsschauspieler, Eric McCormack, mitspielt. Will & Grace, ihr werdet es vielleicht noch wissen, war ja jetzt vor kurzem wieder anlässlich der Werbung in aller Munde, hat bei Perception mitgespielt. Die Serie ist, glaube ich, letztes Jahr beendet worden. Und jetzt hat er eine neue Serie, die sich mit dem Thema Zeitreisen beschäftigt. Und die Besonderheit, es ist wieder so eine Co-Produktion von Netflix und Showcase und das heißt also, dass es bei Netflix, also um genau zu sein, heute glaube ich zum Zeitpunkt der Aufnahme kam dann direkt auch die Pressemitteilung, dass es am 23.12. direkt bei Netflix anläuft und dort entsprechend auch verfügbar ist und dann kann man diese Serie so auch am Stück gucken. Es sind, lasst mich jetzt lügen, ich glaube 12 Episoden, die erste Staffel wird 12 Episoden enthalten, sind entsprechend dann wahrscheinlich bis dahin auch alle ausgestrahlt und verfügbar, kann man sich also schön am Stück anschauen, hoffe ich mal. Worum geht es? Und da ist es ein wenig, das ist vielleicht der einzige kleine Schwachpunkt. Ich habe bei der Serie, und das kommt dann doch relativ selten vor, mittlerweile auch 2 Episoden. Ich gucke, weil ich sie so mag, weil ich dieses Konzept etwas neuer, etwas frischer finde. Es geht um Zeitreisen. Im Grunde könnte man sagen, wenn man es auf den Punkt bringen will, hat das vielleicht so einen Touch oder einen Anklang von Terminator. Nicht aufgrund dieses Terminators, der zurückkommt, Arnold Schwarzenegger, sondern dass es eben aus der Zukunft ein bestimmtes Team, die Travelers, auf die Erde zurück, in der Zeit zurückreisen und zurückkommen und quasi versuchen, die Welt vor der Auslöschung oder vor einer Riesenkatastrophe zu bewahren, was man so viel als Ausblick vielleicht dann unmittelbar auch in der zweiten Episode erfährt. Da ging es wohl darum, dass irgendwelche Antimaterie von A nach B gefahren wurde und die wäre quasi explodiert und das wäre so der Katalysator, also der Auslöser für alle weiteren Events gewesen und das haben sie erstmal verhindert. Die Besonderheit, und deswegen ist es am Anfang vielleicht auch ein wenig in die Länge gezogen, also nicht, weil die Serie so wie bei der HBO-Serie vorher etwas relativ lang ist, sondern das Format ist auch dieses klassische 40-45-Minuten-Format. Daran liegt es nicht, sondern man bleibt als Zuschauer relativ lange im Ungewissen, in welche Richtung das denn geht. Man hat eine Handvoll Personen, 5-6 Personen, die man nacheinander so abfährt, also als Zuschauer so quasi abfährt, bei denen man eigentlich spätestens nach der zweiten weiß, worum es geht, so halbwegs. Denn das sind alles Leute, die in der Zukunft dafür bekannt sind, dass sie halt relativ zeitnah sterben. Und man erlebt sie so und den Anfang macht, glaube ich, so eine etwas behinderte Bibliothek, nicht Bibliothekarin, sondern eine behinderte Putzfrau, die in der Bibliothek arbeitet, natürlich blond, gut aussehend. Und Die wird von einer Gruppe von Schlägern zusammengeschlagen und dann wird was eingeblendet, so eine Art Zeitcode, und man merkt, also okay, der Zeitpunkt des Todes steht fest, und dann läuft das nur 10 Sekunden zurück und sie stirbt und man denkt, und nun? Und in dem Moment, nachdem sie tot ist, wacht sie wieder auf und ist aber in ihrem Wesen, in ihrer Persönlichkeit komplett verändert. Das merkt man bei ihr halt, da sie nicht mehr stottert. Sie kann als ehemalige, keine Ahnung wie die hieß, Marcy, glaube ich, konnte sie gerade mal so Kinderbücher lesen, also so Vorschulniveau, ganz, ganz schlecht lesen. Danach kann sie halt fließend sprechen, fließend sich artikulieren und hat natürlich auch die ein oder anderen Kampftechniken drauf, sodass sie ihre Angreifer schnurstracks in die Flucht schlägt, was hinten raus dann aber zu ein wenig Verwirrung führt, da sie einen Social Worker, also so einen begleitenden Betreuer hat, der darauf aufpasst, dass sie halt pünktlich zur Arbeit kommt, alles so macht. Und warum die Zeitreisenden oder die Travelers sie ausgesucht haben, war eigentlich auch ein Missverständnis, denn die beiden hatten so ein Fake-Profil, keine Ahnung, bei Facebook entwickelt, wo sie eben nicht diese Putzfrau in der Bibliothek oder in dieser Bücherei ist, sondern eine Bibliothekarin ist, und er ist Journalist und recherchiert für dies und jenes, was hinten raus in der Serie aber aufgrund dieser mangelnden Gehirnkapazitäten vielleicht noch hier und da zu Problemen führen kann. Das geht dann so weiter. Wir haben dann ganz unterschiedliche Charaktere. Wir haben einen so einen Freefighter, der im Gefängnis, in so einem Kampf fast draufgegangen wäre. Wir haben eine junge Mutter, die von ihrem Ehemann misshandelt worden ist und da auch fast draufgegangen wäre. Wir haben einen Drogenabhängigen, der eigentlich bei einer Überdosis draufgegangen wäre, aber da sie dort kurz vorher reingesprungen sind, ist er dann doch nicht, ist zwar dann so in gewisser Weise noch ein bisschen abhängig, hat nachher auch einen Anwalt, den der ein oder andere entweder aus, auch eine Sci-Fi-Serie kennt, der Name mir nicht einfällt, beziehungsweise ist das der Jungschauspieler, der damals Tom Sawyer oder Huckleberry Finn, also einen von den beiden, gespielt hat. Kennt man also auch noch vom Gesicht her. Finde ich immer schön, liegt daran, das ist ein kanadischer Schauspieler und das ist eine kanadische Co-Produktion mit. Also da ist noch irgendwie was Kanadisches mit angehaucht. Das nächste große Schauspieler ist der, den ich schon gesagt hatte, ist Eric McCormack, der einen FBI-Agenten spielt. Das ist so dieser einzige Kritikpunkt dieser Serie, den ich momentan so habe, der so aus warum auch immer das Dark Web nebenbei mit ein wenig überwacht und da aus irgendeinem Grund eben klar chiffrierte Text, also nicht chiffrierte, sondern klar Text irgendwie rausbekommt, dass sie sich an einem Punkt irgendwo treffen, und das hat er irgendwie abgefangen. Die treffen sich natürlich dann auch dort, und dann stellt sich heraus, dass Eric McCormack, also in der Serie Grant, an dieser Stelle auch draufgegangen wäre und dann aber auch durch einen so Zeitreisen ersetzt wird. Die ganze Serie ist damit zumindest vom Grundsetting erstmal belegt. Es wird noch festgestellt oder es wird noch erzählt, dass es eben von diesen Travelers noch einige gibt. Also man sucht sich immer Leute aus, die von der Konstitution und von ihrer Position geeignet sind, eben diesen aktuellen Ereignisse zu beeinflussen oder etwas zu bewerkstelligen. Die aus der Zukunft kommenden sind natürlich dann intellektuell denen weit überlegen. Sie haben stellenweise dann auch diese späteren Ereignisse à la Back to the Future im Kopf, also was diesen Almanach angeht. Also der eine gibt dann halt ein paar Tipps für Sportwetten und so, Lotto spielen genau raus. Also die machen das ganz gut, und ich muss sagen, mich hat dieses Setting gereizt. Also ich muss sagen, wenn es am Anfang auch ein wenig zäh losgeht, weil man nicht so richtig weiß, in welche Richtung das geht, hatte es spätestens am Ende dieser Serie, war es so, dass ich sage, das gucke ich mir ganz gerne an, und ich habe ja zwei Folgen geguckt, und man hat jetzt so dieses, deswegen sage ich ja, der beste Vergleich ist wahrscheinlich wirklich so Richtung Terminator, so dieses Team, das versucht, die schädlichen Ereignisse für die Menschheit oder die Welt in die Bahn, richtigen Bahn zu lenken, um dort nochmal einen Neuanfang zu wagen. Und das Team macht das. Neben dieser Antimaterie, die sie sicherstellen, versuchen sie jetzt eben auch in diesem Forschungslabor ein wenig Einfluss zu nehmen. Finde ich grandios gemacht, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Wobei, und so viel vorweg vielleicht, dass im Team nicht so ganz auf Gegenliebe stößt, wobei mein Fanboy nicht von Eric McCormack ausgegangen ist, sondern wirklich so dieses Gesamtsetting sehr hochwertig produziert, finde ich schön gemacht. Fangen wir mal mit Alex an. Was hat dich am meisten an der Serie nicht gereizt oder gestört vielleicht?
Ja, also nicht gereizt, es ist übertrieben. Es ist bestimmt eine spannende Sache. Ich muss überlegen, ob ich dranbleibe. Als erstes hat mich so ein bisschen gestört, so am Anfang, diese waren es vier oder fünf Personen,
vier, fünf Leute,
wo dann immer wieder dieser Code kam und dann sind die wieder gestorben und dann sind wieder eine rein. Das hätte man einfach ein bisschen flüssiger machen müssen, ein bisschen knackiger. Das hat mich schon am Anfang ein bisschen abgeturnt, dass ich dann halt bei alle erstmal alle durchgegangen bin und alle dieses Prozedere da abgelaufen ist. Das hat mich ein bisschen genervt. Und dann, ich weiß nicht, die hat ein bisschen so an Drive gefehlt, so ein bisschen an Geschwindigkeit. Das war alles so, ganz nett, aber nichts, was mich jetzt vom Hocker gerissen hätte. Also nichts, was jetzt auch neu wäre. Das ist, wie du schon gesagt hast, Terminator ist ähnlich. Dann habe ich ja auch ganz gerne hier 12 Monkeys geguckt. Das ist eigentlich dasselbe in Grün. Da versuchen welche die Zeit zurück oder gehen wir in der Zeit zurück, um dann dort das zu verhindern, worum die Welt irgendwie untergeht. Also im Prinzip eins, wenn du jetzt sagst, du hast die zweite Folge schon gesehen, hast ja schon gesagt, ein bisschen, wie es weitergeht. Das ist ja wirklich eins zu eins dieselbe Story im Prinzip, ne? Also nur, dass es da halt ein paar mehr Leute sind, die dann halt irgendwie zurückreisen. So, und das hat mich so ein bisschen abgetört irgendwie. Das ist halt nichts Neues, nichts Spannendes. War per se, es ist bestimmt eine gute Serie, auch gut gemacht, ja, aber es hat mich irgendwie überhaupt nicht gereizt, so richtig von der Story her. Weil es halt nichts Neues war irgendwie, ne? Das Westworld war irgendwie doch was Neues, aber das, oder unsere nächste Serie, gut, die ist auch nicht komplett neu, aber so ein bisschen anders.
Aber das ist eine interessante Sache. Im direkten Vergleich finde ich diese Serie, also unter diesem Sci-Fi-Zeitreisen-Geschichte, deutlich reizvoll. Ich habe sie auch in umgedrehter Reihenfolge geguckt, also erst diese andere und dann diese. Deutlich reizvoller, weil das andere ist dann als kleine Vorwegnahme dann doch eher so ein typisches, ich reise in bestimmte Zeiten zurück, so à la Back to the Future, was wir auch geguckt haben, diese andere Serie mit Steve Bakula.
Bitte? Zurück in die Vergangenheit.
Zurück in die Vergangenheit, also wo du dann so bestimmte Ereignisse hattest und dann nochmal die aufgegriffen hast. Hier ist es ja so, man versucht es halt hier zu lösen. Also wo ich noch gespannt bin, ganz kurz, muss ja noch irgendwie so ein Gegenspieler kommen. Also momentan versucht man halt irgendwie auf Teufel komm raus, das irgendwie zu verhindern, das Ereignis, das Unbekannte.
Und aber da wird dir wirklich zugutekommen, dass du halt 12 Monkeys nicht geguckt hast. Also ich habe, wie gesagt, das ist wirklich eins zu eins dasselbe. Also es ist schade zu sagen, aber eins zu eins dasselbe. Da ist irgendwo in Zukunft ist irgendwo eine Maschine, die Leute zurückbringen in die Vergangenheit und die versuchen halt in der Vergangenheit, das zu verhindern, damit die Zukunft halt so wird, wie sie wird. Also von daher.
Na gut, das könnte der Grund sein, warum mich das mehr reizt, weil ich 12 Monkeys tatsächlich nicht geguckt hatte.
Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass man das halt wirklich so, ich sage jetzt mal ganz platt, 1:1 kopiert hat. Ansonsten, muss man wahrscheinlich mal mehr reingucken. Also wenn du jetzt weiter guckst, dann kannst du ja nochmal sagen, ob das irgendwann noch spannender wird oder irgendwie noch Gegenspieler kommen oder was auch immer. Aber momentan bin ich da jetzt nicht so überzeugt von, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich jetzt nicht vom Hau gerissen, sodass ich sage, ich gucke jetzt auf jeden Fall weiter.
Nee. Erik, wie sieht es bei dir aus? Ich würde auch sehr gerne mal diesen ganzen Vergleich, der mit Terminator, der hier bemüht wird, den möchte ich jetzt gerne mal hier ad acta legen, weil Terminator ist einfach ein richtig guter Film. Ich habe letztens erst wieder Teil 2 geguckt. Der kam irgendwo zufällig im Fernsehen und dann bin ich gleich wieder bis zum Ende dran geblieben. Und
aber die Story an sich ist ja schon ähnlich. Ja.
Ist trotzdem kein Vergleich mit der Serie,
aber die
gemacht
Story
ist. Ja. Völlig unspannend hier gewesen, uninteressante Leute, die völlig Banane teilweise und hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Und gut, ich habe damals 12 Monkeys, fand ich ja auch gut, ne? Aber ich weiß nicht. Und dann habe ich mir dann überlegt, warum tue ich mir das jetzt eigentlich an? Und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht bis zum Schluss geguckt. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe verstanden, worauf die Serie hinaus will. Es hat mich nicht mitgenommen und habe dann halt irgendwie so, weiß nicht, die ging ja auch wieder ziemlich lange. Ich habe dann irgendwie 10 Minuten vor Schluss habe ich dann ausgemacht. Also hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Werde ich auch bestimmt nicht weitergucken. Ich werde auch die letzten 10 Minuten nicht nachholen.
Gut. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem noch, der Vergleich ist noch der beste zu Terminator, weil Symbol am besten.
Nein.
Doch, du hast ja nicht, du kannst ja gar nicht.
Nicht das, wie es gemacht ist, sondern die Idee dahinter.
Verstehe doch.
Und wie gesagt, ich fand die Schauspieler grandios und ich fand auch dann im Nachhinein auch das toll, dass die sich ein bisschen Zeit gelassen haben, die zu beleuchten und diese ganzen unterschiedlichen. Ich finde auch dieses zwischen dieser Blonden und diesem Sozialarbeiter irgendwie interessant, weil sie dann halt auch wären wir wieder bei HBO, obwohl es keine HBO-Serie ist, dann doch vollkommen ungeniert dann vor ihm nackt die Tür aufmacht und er so, oh, bitte anziehen irgendwie und sich dann hinten raus dann doch so ein bisschen zu einer, weil sie ja dann doch intellektuell doch deutlich weiter ist, als sie eigentlich als betreuender Faktor war, ja zu einer, ja, zu erwartenden Liebesbeziehung avanciert so ein wenig. Das fand ich irgendwie gut und ich finde auch gerade der eine, der so eigentlich an einer Überdosis sterben sollte, wo noch nicht so ganz klar ist, auch nach der zweiten Folge, ob er dem Rauschmittel vielleicht doch wieder verfällt. Er hat natürlich, der Körper per se natürlich diese Entzugserscheinung hat, aber sein Geist halt eigentlich eines Besseren belehrt worden ist. Und deswegen reizt mich die Serie. Wie gesagt, es ist auch schön, dass es halt nur diese, was waren es, 12 Episoden ist. Insofern hat man das dann auch relativ schnell durch. Und wie gesagt, wenn ihr ein wenig wartet, könnt ihr dann bei Netflix nochmal reinschauen. Also von mir wärmstens empfohlen, vom Erik natürlich Daumen nach unten vom Alex, so abhängig davon, ob man 12 Monkeys schon mal gesehen hat oder nicht.
Jetzt müsst ihr euch selber ein Bild machen. Genau.
Trailer anschauen. Ich denke mal, dass bei Netflix demnächst auch die Trailer dazu auftauchen werden, wenn es jetzt, ich habe es ja gesagt, 23.12., also kurz vor Weihnachten, seid ihr eh in den Weihnachtsferien, da könnt ihr dann sowas auch mal, wie Anne-Marie das machen würde, so binge-watchen einmal komplett durch. Du hast noch einen kleinen Filmtipp, bevor wir zur nächsten Science-Fiction-Serie übergehen, Erik.
Ah ja, genau. Also da wir ja alle unsere Wurzeln irgendwie bei Lost haben, ja, was ja wirklich ein ziemlicher Mindfuck war und viel so What-the-fuck-Momente und sowas, möchte ich euch mal einen Film wärmstens ans Herz legen. Der startet quasi gestern, weil der, ich glaube, die Folge erscheint ja am Freitag, ne? Also ist er quasi gestern erschienen hier im deutschen Kinos. Der heißt Arrival. Und bevor ihr jetzt in die Tasten reinhaut, liebe Hörer, und guckt hier, worum geht's da in dem Film, vielleicht Trailer gucken, lasst es einfach, lasst es. Ihr verderbt euch vielleicht zu viel. Der Film ist echt großartig. Es geht in aller Kürze darum, dass eines Tages plötzlich auf der Erde ein paar Raumschiffe landen, insgesamt 12 Stück, ziemlich verteilt über die Erde und an teilweise total komischen Orten. Also einerseits irgendwie mitten über dem Wasser in den USA, das ist irgendwie mitten in Montana über einer grünen Wiese, also nicht mal irgendwo, wo man sagt, ja, das ist irgendwie halbwegs geplant gewesen. Und die Raumschiffe sind aber nicht die auf der Erde, sondern die schweben so ein paar Meter über der Erde, sind so ja eiförmig, würde ich sagen, aus einem festen, mit einem festen Stein außenrum. Und Amy Adams wird dazu gerufen, weil sie Sprachwissenschaftlerin ist und man hat wohl eine erste Kontaktaufnahme gehabt mit den Außerirdischen und man will natürlich verschiedene Fragen beantworten. Zum einen, woher kommt ihr und was wollt ihr hier? Also seid ihr uns feindlich gesinnt oder was habt ihr vor? Ja, weil einfach mal so Raumschiffe quer auf der Erde landen, muss man ja abchecken, ne? Ob die nicht irgendwie alles bum bum kaputt machen. Man kennt ja die amerikanischen Filme.
War das dann was von Contact oder Independence Day? So
ja,
Züge davon?
Ist viel Contact drin, weniger Independence Day.
Okay.
Und dazu kommt noch Jeremy Renner. Er ist eher so ein Physiker, also quasi so ein Wissenschaftler, der eher so das von der physischen Seite her und die beiden sollen dann dieses ganze Ding leiten. Gehen dann dahin, da ist dann jetzt überlege ich gerade, wie er heißt. Ich suche mal nebenbei raus. Der Chef von der Armee, der dort das Einsatzteam leitet, wird gespielt
Forrest Whitaker.
Okay. Genau. Und es ist echt ein großartiger Film. Es sind tausende What-the-fuck-Momente drin, weil die müssen wirklich bei null anfangen. Wenn du da nur so komische Geräusche hast, wie willst du dich da verständigen mit den Außerirdischen? Ja, wie willst du erstmal rausfinden, was das überhaupt bei denen bedeutet und so, ne? Und extrem großartig. Also wir haben den ja in der Sneak Preview gesehen. Wir waren alle extrem begeistert. Also für mich persönlich war das somit der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Guck den an. Ganz, ganz toller Film. Nichts drüber lesen vorher, ganz wichtig. Und einen Trailer könnte man, glaube ich, gucken, weil ich habe ihn gesehen, der ist, glaube ich, okay, aber lieber weniger als mehr, wie es bei Lost auch war. Da haben wir ja auch keine Vorschau geguckt, ja, was beim nächsten Mal passiert oder so. Guckt ihn einfach an, vertraut mir, ihr werdet es nicht bereuen. Ist von Denis Villeneuve gedreht. Der hat ja die extrem guten Filme, zum Beispiel Prisoners gemacht mit Jack Gyllenhaal und Hugh Jackman, wo quasi das Kind entführt wird. Und Enemy hat er gemacht. Sicario, auch ein extrem toller Film. Den hatten wir auch in der Sneak Preview. Also angucken. Arrival startet am 24.11. in den deutschen Kinos. Angucken. Und echt der zweite Film, könnt ihr gleich im Kino sitzen bleiben, der startet nämlich auch am 24. Deepwater Horizon. Das ist mit Mark Wahlberg eine Nacherzählung der Katastrophe auf dieser Ölplattform. Fand ich auch ziemlich gut. Ist aber sehr, sehr actionreich. Also Arrival ist halt mehr so Mindfuck, während hier Deepwater Horizon wirklich eher so ein so ein Action-Kracher ist mit einem ja, düsteren Hintergrund, eben diese ganze Umweltskandal, der da passiert ist. Aber richtig tolle Filme, die jetzt anlaufen. Das Wetter ist ja auch nicht mehr so toll. Also kann man mal schön ins Kino sich reinsetzen.
Deepwater Horizon habe ich noch nicht gesehen, aber kann ich auch empfehlen. Hatte ich einen Podcast von den Machern gehört und die hatten noch erzählt, wie sie das gefilmt hatten, dass er halt irgendwo so ein ganzes, keine Ahnung, 3-4 Fuß Footballfelder quasi mit so einem riesen Tank gebaut haben und dort die Bohrstation nachgebaut und konnten die quasi fluten und nachher abfackeln und sowas. Dass die Macher halt stellenweise dann auch auf die Bohrinsel geflogen sind, aber dort nicht drehen durften und das ganze abgeschirmte Setting schon sehr gut rüberkommt dabei. Und also von dem, was ich gehört habe, einer der Filme, die ich unbedingt mal angucken werde. Von Arrival hatte ich noch nichts gehört, aber Deepwater Horizon sollte man sich doch unbedingt mal angucken. Lohnt sich auf jeden Fall.
Guck dir lieber Arrival an. Du magst, hast da auch Lost eigentlich sehr gemocht. Also das ist wirklich eher so, was ist jetzt und so. Es sind so viele solche Momente drin, aber es hat alles Hand und Fuß. Das ist wirklich so erschreckend. Da passieren so irrwitzige Sachen, aber wenn du dann irgendwie so, du brauchst dann so einen Moment, wo du denkst, was ist jetzt passiert? Und denkst du, ja, eigentlich passt es ja, eigentlich stimmt's, ja, wir haben vollkommen recht, ne? Also, und das ist einfach so großartiger Film. Ich kann es leider nicht, ich will auch nicht das verraten, weil sonst würde ich es zu vielen Leuten verderben. Ja, unbedingt angucken. Ich würde den auch wirklich fürs Kino empfehlen, weil da sind wirklich so Geräusche drin. Zum einen ist der Soundtrack extrem großartig und ich glaube, der kommt nur im Kino mit richtig fetten Sound richtig, richtig gut und die Bilder sind auch sehr, sehr toll. So, das war mein Kino-Tipp.
Tipp am Rande.
Kino-Tipp der Woche.
Kommen wir zur nächsten Serie und das ist wieder Science-Fiction, Action, ja, Zukunftsvision. Und interessant dabei ist, das läuft bei NBC, unserem quasi alten Haussender. Eine Serie, die jetzt angelaufen ist, eigentlich auf 13 Episoden ausgelegt worden.
Der Haussender ist DDR1.
DDR1. aber mittlerweile auch 3 Episoden mehr bekommen. Also die erste Staffel wird in dem Fall 16 Episoden haben. Und der Alex wird uns mal kurz sagen, worum es denn bei Timeless eigentlich geht.
Das macht der Alex richtig. Timeless. Wir werden direkt in eine historische Begebenheit rein katapultiert am Anfang der Serie. Und zwar erleben wir mit die Katastrophe der Hindenburg, die ja, keine Ahnung, wann war das, zu Nazi-Zeiten, über den großen Teich, über den großen Teich geflogen ist und dann bei der Landung in New Jersey, meine ich, war das, wenn ich mich richtig erinnere.
37 ist sie abgestürzt. 37. Und wo war sie abgestürzt? Ich gucke einfach nebenbei. Erzähl du weiter, ich sag das gleich.
Ich meine New Jersey, um mich zu erinnern. ist die abgebrannt, weil sie bei der Landung halt elektrische Ladung auf passiert ist, sag ich mal, ist doofes Deutsch, und ein Leck in dem Zeppelin war und dadurch eine Entzündung des Gasgemisches erfolgte und dadurch das ganze Zeppelin-Gerät hochge. Wer macht denn hier einen Krach?
Ich nicht, das ist der Erik, der spielt
die Knöpfe. Was, ich mach doch nichts.
Auf jeden Fall ist dann der ganze Zeppelin durch eine Explosion in die Luft gegangen und natürlich viele, viele Tote mit sich geführt. Und das erlebt man direkt am Anfang dieser Serie mit, wo man sich erstmal wundert, ist man da doch wieder in der Vergangenheit oder spielt das irgendwie da in der Nazi-Zeit? Aber nein, weil dann, nachdem man das miterlebt hat, springt man in die heutige Zeit zurück oder vor, besser gesagt. Und man lernt eine der Hauptdarstellerinnen kennen, eine junge Professorin, die an der Uni Geschichte lehrt und die halt gerade ihr Semester da unterrichtet. Dann sieht man oder bekommt
das
man
ganz mit, kurz übrigens, sie, das ist übrigens die Schauspielerin Abigail Spencer, die der ein oder andere geneigte Zuschauer bei Suits schon gesehen hat.
Ja, natürlich.
Gegenspielerin von Harvey Specter.
Richtig. Die ist halt wie gesagt eine Professorin und wird, man sieht dann noch, dass ihre Mutter sehr krank zu Hause ist und an medizinischen Geräten angeschlossen ist und eigentlich ziemlich sehr, 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 sehr krank ist wahrscheinlich. Und diese Frau wird eines Nachts oder eines Abends vom Homeland Security, glaube ich mal, das spontan abgeholt und eine Forschungsstation gebracht, wo schon ein, wo der zweite Hauptdarsteller sitzt, ein junger, gut aussehender, gut gebauter Soldat, sage ich mal, ist das gewesen, meine ich. Und da geht's zack, zack auf zack, nee, wie sagt man denn? Schlag auf Schlag, zack auf zack, nee, aber auch gut. Geht's sofort los, dass die beiden in eine Zeitkapsel müssen, um einem Terroristenteam hinterher zu jagen.
Hast du einen kleinen
in die Sache übersprungen?
Ja, das habe ich schon vergessen. Also es wurde von einem privaten Unternehmen eine Zeitmaschine erfunden. Die wurde wiederum von einem, sagen wir, ominösen Dritten quasi gestohlen und entführt.
Ich habe doch gesagt, Terroristen, die schon in einer Zeitkapsel
sind. Ja, aber in diesem gleichen Labor. Und unsere beiden Hauptdarsteller oder unsere drei Hauptdarsteller bekommen nachher quasi diesen Alpha-Prototypen, also die, der nicht schön, also stellt euch einfach vor, ihr habt einen iPod in der neuesten Generation, der sieht super aus und ihr habt irgendwie so den allerersten MP3-Player, den es weltweit jemals gab, im Vergleich, und so sehen die ungefähr aus, auch die beiden Unterschiede, die Maschinen. Und in die eine möchte man eben nicht unbedingt einsteigen, aber das ist die, ja, das Transportmittel der Wahl in dem Fall, weil es gibt keine Alternative.
Ja, das ist alles vorweggenommen. Nee, egal. richtig, jetzt bin ich komplett raus. Jetzt reisen die halt diesem Terroristenteam, was halt mit der guten Zeitkapsel in die Vergangenheit zurückgereist sind, müssen sie hinterherreisen, was sie natürlich alle total gerne machen und gar nicht groß nachfragen und alle da Gottvertrauen in das Ding einsteigen. Und dann halt unser Dritter, der Pilot, er hat dort einen, ich sag mal, man kriegt so mit, dass er so ein kleiner Programmierer ist, oder ein kleiner Systemadministrator da, und der ist dann aber irgendwie dann rausgepickt und sagt, ja, du musst dann das Gerät fliegen, und man wundert sich ein bisschen, dass er das jetzt machen muss, aber da steckt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dahinter, was man zum Schluss der Serie dann, Schluss der Folge dann auch mitbekommt. Auf jeden Fall ist es dieses Team von drei Leuten, der Soldat, die Professorin und der Pilot, die reisen halt zurück ein paar Stunden vor der Katastrophe, wo die Hindenburg, sag ich mal, zerstört wird. Funktioniert doch alles wunderbar. Die haben auch die Klamotten an von der damaligen Zeit und die sind dann dort vor Ort und versuchen halt die Terroristen zu finden, oder sagen wir die bösen Jungs zu finden, weil die vermuten halt, dass sie die Geschichte verändern wollen und halt die Katastrophe an sich verhindern wollen, was halt dann wieder was zur Folge hätte, dass halt die ganze Geschichte komplett verändert wird. Was hat das alte Problem der Zeitreise mit sich führt, dass man halt, wenn man eine Sache ändert in der Vergangenheit, viele, viele andere Sachen auch verändern und mit sich führen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend gemacht. Versuchen sie das halt in letzter Sekunde irgendwie zu verhindern, dass die Terroristen halt irgendwas machen, und man denkt schon, ja, sie haben es geschafft, aber dann in der letzten Sekunde, oder in der Sekunde, wo die Hindenburg eigentlich hochgeht oder explodiert sie doch nicht, und das wundert irgendwie alle, und dann finden sie doch irgendwie raus, dass dann hochkarätige Personen dann auf der Rückfahrt nach Deutschland an Bord wären und sie, sag ich mal, schlussfolgern, dass die Terroristen dort einen Anschlag verüben wollen. Also, dass sie halt hochrangige Personen mit einem Anschlag töten wollen.
Also quasi beim Start der Hindenburg.
Beim Start, genau. Und das können sie aber leider nicht verhindern. Das wird dann in der Tat, explodiert dann die Hindenburg beim Start, und ein großes Durcheinander. Werden dann auch mittlerweile, oder werden dann auch zwischendurch gefangen genommen und werden auch in eine Zelle geschafft, werden dann, kommen dann wieder frei durch ein paar Tricks, die der Soldat drauf hat. Alles in allem könnt ihr das halt nicht verhindern, dass die Hindenburg da hochgeht, dass die Terroristen, sag ich mal, ihr Ziel durchgesetzt haben, dass sie das halt geschafft haben. Und im Endeffekt müssen sie halt, oder haben sie dann einen kurzen Kontakt auch zu diesem Hauptbösewicht, der dann sagt, der dann halt so ein mysteriöses Buch in der Hand hat, wo dann auch, weiß nicht, wie weit wir jetzt hier gehen wollen, aber wir können eigentlich schon sagen, so ein geheimnisvolles Geschichtsbuch, Tagebuch, was immer oftmals so ein Element ist in so Serien, wo die Professorin halt die Zeitreise gemacht hat, viele Sachen niedergeschrieben hat aus ihren Reisen oder aus ihren Zeitreisen, wo dann halt schon ein bisschen klar wird, ja, das wird nicht die letzte Zeitreise gewesen sein, nein, da wird es noch viele mehr geben. Im Endeffekt erfahren wir hier so ein bisschen den Twist zwischen den Terroristen und der Professorin, dass da ja viel mehr Reisen dahinter stecken. Im Endeffekt, in der ersten Folge reisen die dann auch zurück in die Jetztzeit, Man merkt schon, dass einige Sachen sich arg verändert haben. Zum Beispiel ist die Mutter von der Professorin auf einmal wieder gesund und munter. Dafür hat sie ihre Tochter irgendwie dann doch nicht bekommen in einem Zeitstrahl. Und das verspricht so ein bisschen ja ein Durcheinander in der Geschichte. Und ich gehe von aus, dass sie halt die bösen Jungs da ein bisschen durch die Zeit jagen. Der Pilot hat auch noch irgendwas Mysteriöses, Geheimnisvolles hinter sich oder in sich, weil der Chef der Anlage dann irgendwie mit ihm spricht oder so ein Chef-Ingenieur oder irgendwas spricht mit ihm und ja, tuschelt so ein bisschen. Und da ist auch irgendwas was Geheimnisvolles dahinter. Auf jeden Fall, denke ich mal, wird es so enden, dass die halt jede Folge irgendwo in irgendeine Zeit reisen und dort immer ein Stückchen mehr rausfinden, was im Großen und Ganzen und ja, versuchen auch diese Terroristengruppe da irgendwie zu finden und ja, einfach versuchen, da die Zeit wieder in richtige Zeit oder richtig hinzurichten. Was ich, denke ich mal, bis jetzt ganz spannend finde, also ich finde die jetzt, um da nochmal den Vergleich zu ziehen, zum Beispiel spannender als die Traveler-Serie. Keine Ahnung warum. Ist ja eigentlich auch ein altes Prinzip, was da gezeigt wird, also nichts Neues. Es wird zurückgereist, man kann nicht zweimal in die gleiche Zeit reisen, weil man sich nicht selber treffen darf, dann würde man, keine Ahnung, ein großes schwarzes Loch auslösen oder keine Ahnung, was da passiert, aber auf jeden Fall können die halt nicht zweimal in die gleiche Zeit reisen, weil sie sich nicht selber sehen dürfen. Aber im Prinzip ist es ein altes Prinzip, Zeitreise, ich verändere irgendwas, dann passiert irgendwas in der Jetztzeit, ich jage irgendwelche bösen Jungs, die halt mit meiner Zeitmaschine irgendwo hinreisen und irgendwas anstellen, also auch 0815-Prinzip, aber ich finde es gut umgesetzt. Ich finde hier die Charaktere sehr angenehm, sehr spannend. Und ich werde hier, denke ich, auch nochmal ein bisschen weiter gucken und mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Von mir, also wie gesagt, von mir gab es einen Daumen hoch. Ich finde die sehr, sehr kurzweilig, so ein bisschen Historik-Einschlag, gefällt mir immer ganz gut. Hat mir auch damals schon bei ihr Man in the High Castle gut gefallen. Von daher ist es genau mein Ding, so ein bisschen, ja.
Klingt ja wesentlich besser als diese andere Serie, die wir da hatten. Also ich habe ja Timeless jetzt leider nicht gesehen. Hätte ich mal lieber das geguckt, anstatt Travelers.
Ja, mein Kritikpunkt ist aber, dass es letztlich dann doch, also im Verhältnis zu der anderen Serie, zu viele alte Sachen aufgreift wieder. Also wie gesagt, wir hatten ja Quantum Leap, also dieses Zurück in die Vergangenheit schon, dann so ein Touch von Back to the Future. Also die werden jetzt jede Folge wahrscheinlich irgendwo hinspringen in irgendein historisches Ereignis, das stattgefunden hat, um diese Zeitmaschine irgendwie Herr zu werden. Was ich schön finde, da hast du recht, ist dieser Twist mit dem Tagebuch, dass derjenige, der diese Zeitmaschine entführt hat, offensichtlich aufgrund der Aufzeichnung dieser Professorin, die quasi jetzt die Zeitmaschine jagt, eigentlich erst tätig geworden ist und da so handelt, wie sie handelt. Also er handelt so, wie sie quasi das initiiert hat. Und da wahrscheinlich auch noch irgendwie, keine Ahnung, verwandtschaftliche Beziehungen mit eine Rolle spielen, die Mutter auch nicht so ganz ohne ist, wie es scheint. Und da noch einiges hängt. Was mich so ein wenig aber gestört hat, ich weiß nicht, wie es dir ging beim Schauen, dass so vom reinen Plot in dem Piloten, oder wenn man so diesen reinen Plot betrachtet, der doch relativ dünn war, diese Ereignisse mit der Hindenburg immer wieder hochgekocht wurden, dann diese Wegpunkte dazwischen, hat man so das Gefühl gehabt, es waren eher so Füller-Szenen, also da fehlte mir so persönlich, was bei dem anderen zwar auch langsam erzählt war, aber hier habe ich so das Gefühl gehabt, ja, jetzt wird hier einfach ein bisschen Zeit geschunden, es wird das nochmal gezeigt und das noch ein bisschen erzählt, was für die Handlung überhaupt keinen Anhaltspunkt hat, dann werden diese kleinen, sagen wir mal so, Punkte gesetzt, wo man sagt, okay, dann ist man neugierig, warum ist jetzt dieser Captain der Zeitreisemaschine, was hat der nur auf sich, warum musste der nur unbedingt mit, hat der irgendwie Dreck am Stecken, der weiß ja anscheinend mehr und auch dieser, ja, was war das, Delta Force, Ex-Marine, keine Ahnung, der da mit reingesetzt worden ist in die Zeitkapsel, der weiß ja offensichtlich um den Entführer, also man sagt, die sagt ja auch der am Anfang dann immer, ja, also wenn ihr den seht, ruft mich und ich erledige das dann irgendwie.
Ich glaube, der ist irgendwie auch aus der Vergangenheit, wo diese Journalistin da getötet wird. Ich glaube, dann seine spätere Frau oder sowas. Da ist schon ein bisschen, ich glaube, er ist auch irgendwie aus der Vergangenheit, weil der auch immer Ma'am sagt und die sagt immer, ja, hören Sie auf damit und sowas.
Na gut, das wäre noch eine Möglichkeit. Also, gut, rein vom Mystery-Aspekt, also wo man sagt, oh, man möchte jetzt gern wissen, warum das so und so verhält, hat das natürlich schon ein bisschen Potenzial. Aber ich glaube, was mich momentan stört, vielleicht gucke ich auch nochmal eine zweite Folge rein, wie das quasi in der nächsten Folge so angeht, ob da noch so ein bisschen mehr von diesem Drumherum erklärt wird, dass man so weiß, in welche Richtung das geht, wäre vielleicht ganz sinnvoll. Vielleicht ist es aber trotzdem auch wirklich nur so ein Abhandeln, was ja auch bei, also es gab ja auch so ein paar Sachen bei Doctor Who zum Beispiel, wo die halt irgendwie einfach in die Vergangenheit gereist sind. Andererseits finde ich wieder schön, was sie gemacht haben, auch mit diesen leichten Änderungen, als sie nach Hause kommt und dann halt nach ihrer Schwester ruft und die Mutter eigentlich erstens wieder ganz fit ist und zweitens halt die Schwester eben nicht da ist. Das hatte schon einen gewissen Reiz, muss ich sagen, das war gut gemacht. Aber wie gesagt, wenn ich persönlich wieder beide vergleiche, würde ich Travelers vorziehen, fand ich deutlich besser gemacht. Ich fand auch die Schauspieler da irgendwie überzeugender in der anderen Serie. Hier fand ich so ein bisschen, bis auf diese Hauptdarstellerin, also Abigail Spencer, die ich aber wie gesagt aus Suits kenne und ich von daher irgendwie mag, fand ich die beiden anderen ein bisschen blass. Okay, der die Zeitkapsel gefahren hat, der war auch ganz cool, aber der war vielleicht deshalb so cool, weil der auch in der Zeit, als dieser Hindenburg explodiert war, aufgrund seiner Hautfarbe sowieso schon ein bisschen so ein Geächteter war, also während die beiden anderen Weißen problemlos in die Bar gehen konnten, wurde er von allen wieder komisch angeguckt und quasi rausgeschickt. Also da hat es schon natürlich noch ein gewisses Konfliktpotenzial auch in der Zukunft irgendwie. Also du guckst weiter, Alex, und ich werde bei der anderen Folge weiter gucken und dann können wir uns beim nächsten Mal nochmal austauschen, welche dann letztlich die bessere ist oder wer dran bleibt bei welcher Serie.
So machen wir das.
Genau. Ja, dann soll es das eigentlich auch diesmal schon gewesen sein. Drei Serien, bei denen man durchaus mal reinschauen kann. Kommt ja auch selten vor, also kein totaler Verriss dabei. Insofern, ja, seid einfach gespannt, was wir beim nächsten Mal besprechen werden. Das soll es dann auch gewesen sein, kurz und schmerzlos. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Aufnahme läuft wieder.
Ich muss nämlich noch jemanden grüßen, den Markus aus Gera von NetGames. Der hört uns nämlich, hat er mir gesagt, weil ich habe nämlich dort mein Nintendo, da gibt es ja jetzt das kleine Nintendo Classic da mit den 30 Spielen drauf, habe ich mir dort bestellt und hat er mir auch wieder gesagt, dass er uns wieder gehört hat. Er ist quasi einer der wenigen stummen Hörer, die das konsumieren und freut sich immer jedes Mal. Also er kommentiert nicht, weil er da immer nicht die Zeit dazu hat. Deswegen mal viele Grüße und danke für die Konsole.
Oh, der ist nicht stumm.
Du hast eine Konsole gratis gekriegt wahrscheinlich noch. Nein, dafür, dass du gratis. Hier
ich schamlos plackst. Ich habe dafür ganz korrekt bezahlt. aber die ist momentan, wer es weiß, ist schwer ranzukommen gerade. Weil die ist sehr, sehr gefragt. Also die gehen mittlerweile bei eBay für irgendwie das Zigfache des Preises und ich gebe auch meine nicht her.
Geil.
Jo.
The Lost Room ist das gewesen, ja. Oder?
Wer sich jetzt fragt, worum es um Lost Room geht,
vielleicht auch nur
das
Lost.
Lösen wir nicht
auf. Oder nur Room. Room ist übrigens ein guter Film.
www.fortsetzungfolgt.net